So, und nun stehen wir also an unserem Elisa, mitten in der Geschichte, 2. Könige 5. Das ist Seite 388 im Alten Testament. Wir sind mitten in der Geschichte. Ich muss für die, die letztes Mal nicht da waren, den Zusammenhang kurz erzählen. In dem heidnischen Syrerland lebt ein mächtiger, gewaltiger Feldhauptmann, der aber aussätzig ist. Und durch eine kleine Sklavin hört er, dass in Israel ein Gott wäre und ein Prophet dieses Gottes, der vielleicht helfen könnte. Und so kommt er nun auf allerlei Umwegen zum Propheten Elisa, hält mit hoch zu Ross, mit Wagen und Reitern vor der Wohnung des Elisa, und der Elisa lässt ihm nur durch den Boten bestellen: Geh in Jordan und tauch dich 7-mal unter. Darauf kriegt der Mann eine Mordswut und sagt: Ich meinte, der Elisa käme raus und würde über die Stelle fahren, die krank ist, und würde den Namen deines Gottes anrufen. Ich meinte, er würde doch irgendetwas unternehmen, mich einfach da in Jordan schicken, das ist ja Käse, nicht? Und will wütend weg, dann reden seine Knechte ihm zu: er soll es doch tun. Wenn der Elisa große Dinge verlangt hätte, hätte er es vielleicht auch getan. Und darauf tut er das und wird von seinem Aussatz geheilt. Und da stehen wir nun, 2. Könige 5, Vers 15. Und er kehrte wieder zu dem Mann Gottes, zu dem Elisa, samt seinem ganzen Heer. Also Heer ist ein bisschen übertrieben gesagt, Sie dürfen nicht denken, dass da Artillerie und Panzertruppen ankamen, sondern das ist also ein Riesentross, nicht? Wer was ist, der hat ein Gefolge. Mit seinem ganzen Heer. Und da er hineinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, ich weiß, dass kein Gott in allen Landen ist, außer in Israel. So nimm nun den Segen von deinem Knecht, er wird ihm die Geschenke geben. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und der Feldhauptmann nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Da sprach Naaman: Möchte denn deinem Knecht nicht gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel 2 Maultiere tragen? Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern und Brandopfer tun, sondern dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein, wo ich anbete im Hause Rimmons, wenn mein Herr, der König, ins Haus des Götzen Rimmon geht, das selbst anzubeten, und er sie auf meine Hand lehnt. Elisa sprach zu ihm: Zieh hin mit Frieden. Soweit. Ich muss nochmal da anknüpfen, wo wir letztes Mal stehen geblieben waren, vor 14 Tagen. Ein abgestiegener Mann. Das ist das Erste, was ich Ihnen zeigen möchte. Sehen Sie, als der Feldhauptmann zum ersten Mal vor das Haus des Elisa kommt und nur die Botschaft kriegt: Geh in Jordan. Da zog er mit Zorn weg. Ich meinte, der käme zu mir heraus. Als er nun die Hilfe und das Erbarmen des lebendigen Gottes erfahren hat, das Wunder an ihm geschehen ist, was eigentlich gar nicht eintreten kann, dass er vom Aussatz geheilt wird, da kehrt es um. Und da steht mit Selbstverständlichkeit hier, dass er abstieg. So steht hier, nicht? Nicht? Vers 14, nee, 15, er kehrte wieder um mit seinem ganzen Heer, und da er hineinkam, er ist also abgestiegen und ins Haus des Elisa hineingegangen. Das ist eine arme Hütte wahrscheinlich gewesen. Denn ehe er diese Erfahrung mit dem lebendigen, geoffenbarten Gott gemacht hat, da ging es ihm noch um Prestige, um Ehre, um eine Rolle spielen. Ich kann als Feldhauptmann verlangen, dass so ein kleiner Prophet da, wenn es aus der Haustür kommt, und mir die Ehre antut, die mir gebührt. Als er eine Erfahrung mit dem lebendigen Gott gemacht hat, Da geht er an das Haus hin, nicht mehr hoch zu Ross. Da steigt er ab und geht hinein. Da er hineinkam. Lieben Freunde, die ganze Frage, wer vor wem absteigen muss, wer den ersten Schritt tun muss, ist auf einmal gelöst. Der Naemann, so hieß dieser Mann, ist ein demütiger Mann geworden, dem gar nicht mehr in den Sinn kommt, dass er ein großer Mann ist und der kleine Prophet jetzt ihn doch begrüßen müsste vor der Haustür. Als ich Offizier wurde, als junger Mann, da hat mich das immer so gelächert, wenn der Kommandeur sagte, bitte meine Herren, im Casino nehmen Sie ganz zwanglos Platz. Und dann rangierte sich plötzlich alles nach der Rangliste. Majore, Hauptleute, nicht? Dann murmelte einer ganz zwanglos nach der Rangliste. Da gab's aber dann Kompetenzstreitigkeiten. Etwa ein Zahlmeister im Hauptmannsrang. Saß er dann vor dem Hauptmann oder hinter dem Hauptmann? Jeder Hauptmann sagte, er war Zahlmeister darunter. Und der Zahlmeister so, wieso? Ich setze mich oben hin, nicht wahr? Was meinen Sie, was beim nächsten Konzil in Rom das eine Rolle spielt, das Protokoll? Wer wo steht, nicht? Das ärgert sich in Bonn, dass Adenauer, wenn ein fremder Fürst kommt, von hinten steht. Denn den vordersten Rang hat der Präsident, nicht? Und nicht der Kanzler. Aber der überfährt die. Das sind sehr schwierige Protokollfragen. Und diese großen Protokollfragen, die sind im alltäglichen Leben auch da, nicht? Es gibt viel Streit darum, dass man sich die Ehre antut, ja, die nötig ist. Ich sage ja, als ich in Bielefeld Pfarrer war, trat eine Frau aus der Kirche aus, weil ich sie nicht gegrüßt hätte auf der Straße. Ich sage, ich habe sie wirklich nicht gesehen. Ist egal, Pastor muss eine Frau sehen. Rede ich aus. Ich habe mich so klein gemacht, es half nichts mehr. Ich hätte sie grüßen müssen. Und das ist so dumm, jetzt wo ich so schlecht sehen kann und so viele Leute kenne und keinen Menschen wiedererkenne. Ich grüße sinnlos auf der Straße jeden Menschen. Wenn sie weggucken, sage ich dann nicht. Es ist so, ach, und dann, nicht wahr, überall, auch in der Kirche, nicht wahr, der das Jubiläum. Nein, das ist was Furchtbares. Und der wird 50, der wird 65, und der wird 68, der wird 72, nicht wahr, und der 50, es ist grausam. Und dass diese Frage auf einmal wegfällt, in dem Augenblick, wo ein Mensch die Barmherzigkeit Gottes erfahren hat. Der Naemann ist vom Aussatz geheilt durch Gottes Barmherzigkeit. Wie erst, wenn man die Barmherzigkeit Gottes erfährt, dass man von dem Aussatz seiner Schuld geheilt wird. Vergebung der Sünden. Haben Sie was erfahren schon? Wo man das erfahren hat, ist man diesem Streit entnommen. Das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen. Solange es Ihnen noch irgendwie um Ihre Ehre zu tun ist, ist ein Bann in Ihrem Leben. Gott widersteht den Hoffärtchen. So steht in der Bibel. Nicht bloß er macht es nicht, sondern widersteht Ihnen. Ich vergesse nicht, wie der frühe Reichskanzler Michaelis mal auf der Studentenkonferenz, war der letzte Reichskanzler, der vorletzte des Ersten Weltkriegs, auf der Studentenkonferenz, war ein junger Mann, sagte, wenn ein Pastor von der Kanzel steigt und seinem Herzen noch nur im Moment das Gefühl hat, das hast du aber heute gut gemacht, dann neigt sich die Waage seiner Wirkung nach dem Negativen. Gott widersteht den Hoffnungen. Der abgestiegene Ehemann, das ist eine ganze Predigt. Erst so großspurig da vor dem Haus des Propheten und jetzt mit Selbstverständlichkeit abgestiegen, weil er die Barmherzigkeit Gottes erfahren hat. Wir müssen uns das sehr merken, denn wir haben alle Hochmut in uns. Es ist merkwürdig, wie hochmütig der Mensch ist. Und nicht genug Ehre angetan wird. Ne? Der Doktor hat bloß 5 Minuten behandelt, 7 Minuten der Zeit haben müssen. Ne? Dr. Mader sagt, was meinen Sie, wie die Leute erwarten, dass ich meine Patienten endlos Zeit habe? Nee? Der Tag müsste 100 Stunden haben, wenn ich das tun wollte, was Sie von mir erwarten. Und es ist doch nur ein Prestigebedürfnis. Dr. Humburg, der frühere Bundesrat des Westdeutschen Männerbund, hat eine wundervolle Andacht geschrieben unter dem Titel Abgestiegene Leute. Und da sagt er, eine Begegnung mit Jesus, eine wirkliche Buße und eine Erfahrung der Vergebung der Sünden macht abgestiegene Leute. Und dann sagt er, wir steigen so vorzeitig wieder aufs Pferd. Und dann sagt er wörtlich so, ich habe das heute noch mal für mich gelesen, wir sollten ab und zu unseren zerrissenen Schuldbrief studieren. Unseren Schuldbrief, den Jesus am Kreuz zerrissen hat, aber der uns verklagt. Wir sollten ab und zu unseren zerrissenen Schuldbrief studieren, dass wir ganz klein werden vor Gott. Dann machen wir keine Ansprüche an Menschen mehr wegen Ehre. Nicht? Das Wundervolle ist, wie auf einmal eine Frage, die vorher ganz gewaltig spuckte, nicht wahr? Ich meinte, erledigt ist. So, und nun ein zweites. Und nun, wie der abgestiegene Hauptmann in diese arme Hütte des Propheten kommt. Da legt er als erstes ein Bekenntnis ab. Und das ist der Höhepunkt dieser ganzen langen Geschichte, die noch weitergeht und lang weitergeht. Da habe ich noch mehrere Dienstage mit zu tun. Aber der Höhepunkt ist dieser Augenblick in Vers 15. Siehe, ich weiß, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. Ich will Ihnen zeigen, was das hinter diesem Bekenntnis steckt. Das Schönste an diesem Bekenntnis ist, das will ich vorwegnehmen, dass es nicht im Katechismusunterricht gelernt wurde, sondern aus Erfahrung stammt. Nicht wahr, wenn so Konfirmandenprüfungen sind, muss ja alles sein, dann können manche Kinder großartig den zweiten Artikel runterschnurren. Ich glaube, dass Jesus Christus, habt ihr Gott vom Vater in Ewigkeit geboren, aber habt ihr Mensch von Jungfrau Maria, sei mein Herr, der mich verloren hat. Das ist eine herrliche Sache, wenn das Kinder können. Ich möchte, sie könnten es besser als heute im Allgemeinen können. Aber nicht wahr, das hängt nur im Kopf. Dahinter steht im Allgemeinen keine Spur von Erfahrung. Und glauben Sie nicht, jede Predigt ist ja ein Bekenntnis, dass die Gemeinde unter der Kanzel spürt, ob das ein Bekenntnis ist, das sauber zusammengeschrieben ist, aber ohne Erfahrung. Das gibt diese Bekenntnis, dass nach Ehemann diesen, hätte ich beinahe gesagt, diesen Schmelz, nicht? Dahinter steht die Erschütterung, es ist kein Gott außer dein Elisa. Das habe ich erfahren. Er hat mir was getan, was unbeschreiblich ist. Er hat ein Aussätzchen geheilt, nicht nur das. Er hat mich vom Pferd runtergebracht, von meinem idiotischen Hochmut. Er hat an mir und in mir Großes getan. Und nun rede ich als einer, der es erfahren hat, es ist kein Gott außer dem. Unser lieber Bruder Kutscher sagte eben, man ist so feige, ein Bekenntnis abzulegen. Aber legen Sie nie ein Bekenntnis ab, hinter dem Sie nicht hundertprozentig stehen können. Es wird viel geschwätzt heute, nicht? Und Bekenntnisse, die geschwätzt sind, haben keinen Sinn. Aber ich hörte mal, wie ein Mann zu mir kam, der war in unserem Gottesdienst lange Zeit und war zum Glauben gekommen. Das kann ich, wenn so eine, ich habe da immer ein bisschen Angst, ob es nur so ein Strohfeuerchen oder sowas ist. Und dann sagt er mir nur so, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wehre. Da hat man gemerkt, dahinter steht die ganze Erfahrung. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein, weil mein Heiland für mich gestorben ist. Steht hinter Ihrem Christenstand lebendige Erfahrung. Wissen Sie, man muss auch von einer Erfahrung zur anderen fortschreiten. Etwa zu der Erfahrung, dass am Anfang der Herr ein herrlicher Helfer ist, wie beim der Ehemann. und dass er in späteren Fortschreiten uns zerbricht. Und meiner Enttäuschung zerbricht. Das hat mir so einen Eindruck gemacht. Ich denke an einen anderen Mann aus unserem Gottesdienstkreis, der gehört nicht zur biblischen Gemeinde. Der Weg aus einem falschen Glauben, also so einen komischen Feldern Wiesen, Nazi-Glauben da, zum Glauben gekommen ist, einfach unter der Predigt, hat kein Mensch mit ihm gesprochen. Und er hat große Kämpfe durchgemacht, bis er es erfasst hatte. Und dann habe ich aber vielleicht 2 Jahre lang, ich sehe ihn jeden Sonntag da sitzen, aber nicht mehr mit ihm gesprochen, bis ich ihn neulich mal traf. Er sprach über die Testings-Ruhkonferenz. Das wäre so herrlich gewesen. Und dann kamen wir auf einen jungen Mann zu sprechen, den wir beide kennen. Und da sagte er nur den Satz, ihm fehlt einfach eine Erfahrung davon, dass Gott Menschen zerbricht. Dass sie bloß noch froh werden an der Gnade. Da habe ich gedacht, so hätte sie vor 2 Jahren noch nicht reden können. Nicht? Das ist einfach ein Fortschreiten darin, in der Erfahrung mit Gott, dass er uns zerbricht und immer kleiner macht und immer bedürftiger des Heilandes, der mit seinem Blut all meine Sünde zudeckt. Das ist das Schöne an dem Bekenntnis, diese Erfahrung, die dahinter steht von dem Naaman, nicht? Das ist nicht bloß einfach so angelernt und geschwätzt. Aber es ist hinter dem Bekenntnis noch mehr. Was gehörte für einen Heiden, für ein Aufräumen in seinem Denken und Leben dazu, dass er so sagt, es ist kein Gott außer Gott Israels. Er glaubte doch bisher an den Gott Rimmon und all die anderen Götter. Das Heidentum hat immer einen Haufen Götter, nicht? Und Götzenbilder. Das alles über Bord gekippt, was man bisher geglaubt hat, und alles, was damit zusammenhing, das Heidentum ist ja merkwürdig, wie das ganze Leben erfüllt und durchdrängt, wissen Sie, wie das ganze Staatsleben in so einem heidnischen Lande ja erfüllt ist, genau wie das katholische Länder mit dem Katholizismus, nicht? Das ist so eigentümlich, der Mensch hat gern so eine äußerliche Religion, die überall dabei ist, der Priester. Und das alles über Bord werfen, bei einem Mann, beim standen Mann, nicht wahr? Ein Junge wirft schnell mal seine bisherigen Anschauungen über Bord und nimmt neue an. Aber ein Mann, vergesse nicht, wie bei einem sterbenden Mann es stand, ein gebildeten Mann aus Essen, und dem Heiland bezeugte. Und da sagte er ganz erschüttert, soll ich denn alles über Bord werfen, was ich bisher geglaubt habe? Ich sage, bitte Sie darum. Es geht um Leben und Sterben, um Ewigkeit und selig werden. Tun Sie das. Werfen Sie alles über Bord. Alles Unsinn. Der Glaube an sich selbst und an die Naturwissenschaft, was er da erzählt hatte. Werfen Sie über Bord. Das spürte ich, was das schwer ist für so einen Mann. Das steht dahinter. Er ist durchgedrungen zur Erkenntnis der Wahrheit. Nicht? Was ist das für eine Sache, wenn ein Mensch durchdringt zur Erkenntnis der Wahrheit? Ich hatte eben Besuch von 2 netten jungen Norwegern, die mich zur moralischen Aufrüstung bekehren wollten. Ich sagte, ich habe ja gar nichts gegen sie. Aber warum ich nicht zu ihnen gehe, ist das, dass sie augenblicklich immer erklären, wir brauchen im Westen Ideologie gegen Kommunismus. Ich möchte aber nicht eine Ideologie gegen haben, sondern die Wahrheit. Und die möchte ich Menschen im Osten und Westen sagen. Ich möchte Wahrheit sagen, mit der ich in die DDR reisen kann und sagen, das ist Wahrheit, lebendig und lebt. Ja, nein, das hätte ich auch falsch verstanden. Nicht? Das waren feine Kerle, nicht? Und ich verstehe mich keiner falsch. Ich sage kein Wort gegen moralische Aufrüstung, ist für viele ein gesegneter und guter Weg gewesen. Verstehen Sie mich recht? Aber es geht nicht um Ideologie, sondern was ist Wahrheit? Lebt Gott? Ist das wahr? Dass dieser Gott der Einzige ist, der sich geoffenbart hat nun für uns in Jesus? Ich wünsche Ihnen, wissen Sie, dass Sie nicht etwa hier fertig gemacht werden fürs Christentum, sondern dass Sie das verstehen, was der Paulus immer sagt. Erkenntnis der Wahrheit. Ist das Wirklichkeit, dass Jesus wahrhaftiger Gott, wahrhaftiger Mensch ist? Ist das Wirklichkeit, dass hier wirklich meine Sünde weggetragen wird? dass hier ein ewig gültiges Opfer getan ist. Wenn es Lüge ist, meine Freunde, müssen Sie mich heute Abend noch totschlagen. Und wenn es Wahrheit ist, dann müssen Sie stehen bleiben und ganz neue Herzen zum Heiland schenken. Was war das für ein Ringen in dem Herzen dieses Mannes? Was für ein Aufräumen, über Bord gibt eine bisherige Anschauung, dass er sagt, der einzige Gott ist der Gott Israels. Dann die, in dem Wort steht ja einfach mit drin, dass er, dass man so ausdrücken, nicht einfach vom Polytheismus zum Monotheismus kommt. Seien Sie mal, dass ich Fremdwörter brauche. Die, war, die Griechen, die waren Polytheisten, das heißt, sie haben viele Götter. Und wir sagen Islam und Christentum, Religion mit Monotheismus, dass sie einen Gott haben. Nicht wahr? Es ist nicht so, dass der Mann einfach sagt, ich bin da zur Erkenntnis gekommen, es gibt nicht viele Götter, es gibt nur einen Herrgott. Das ist im Grunde noch eine Idee, dass ich von einer Weltanschauung zur anderen wechsle. Sondern ihm ist klar, dieser Gott Israels. Am besten hat das der große Mathematiker Pascal ausgedrückt. Er sagt, oh Gott, nicht Gott der Philosophen, sondern Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich finde das alles drin. Der Gott, der sich Menschen geoffenbart hat, der sein Volk sammelt, den man kennen kann, mit dem man reden kann. Gott nicht der Philosophen, sondern Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wenn die Deutschen vom Herrgott reden, da habe ich immer das Gefühl, das ist ein Gott der Philosophen. Nicht? Aber Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Darum wurde im Nazireich gerade gegen dieses Wort Sturm gelaufen, nicht? Diese alten Viehhändler und so. Genau das, nicht? Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er wechselt nicht von einer Religion zu einer anderen um, sondern er kommt zu dem Gott, der lebt und der eine reiche Geschichte mit Israel hat. Der Gott Israel, sagt er hier, nicht? Er steigt ihn gleichsam in die Offenbarungs- und Erlösungsgeschichte des Volkes Gottes ein. Meine Freunde, tun wir das. Dann ist hinter dem Wort meiner Meinung nach doch auch sehr stark, das müssen Sie raushören, die Unterwerfung unter Gott. Dass er ihn als Herrn anerkennt. Das wird hier ganz deutlich. Nachher nahm ich an dieser Gewissensfrage, kann ich noch in Götzentempel gehen? Das ist mir auf einmal gleich zu einer Gewissensfrage gekommen. Lieben Freunde, alle Erkenntnis der Wahrheit hilft nichts, wenn wir daraus nicht praktische Konsequenzen ziehen. Was hilft mich alles Wissen, dass Jesus Sünden vergibt, wenn ich nicht Buße tun will? Was hilft mich alles Wissen, dass lebendiger Gott ist, wenn ich nicht sein Eigentum und sein Kind werde? Was hilft mich Wissen um den Heiligen Geist, wenn ich mich nicht ihm so öffne, dass er mein Herz erfüllt? Alles theoretische Christentum ist nichts wert, wenn nicht dahinter steht unser Gehorsam, der sich diesem Herrn zu eigen gibt und ihm unterwirft. Aber es ist nicht nur Unterwerfung wie ein Sklave einem Herrn, sondern in dem Wort steht auch drin das Vertrauen. Er hat mir geholfen. Kein Gott außer der Gott Israels. Das kann ich sagen, weil er mir geholfen hat. Was ist das für ein barmherziger, unfreundlicher und gnädiger Herr? Man darf sich ihm anvertrauen. Sehen Sie, Unterwerfung und Vertrauen, beides steht diese Wort drin. Jetzt kann ich mit dem Wort Luther sagen, wir sollen Gott fürchten und lieben. Nee, das ist beides drin, der Wort. Aber nur, wie es weitergeht. Also ich glaube, dieses wundervolle Bekenntnis dieses Mannes, das am Anfang von allem steht, das ist der Höhepunkt dieser ganzen herrlichen Geschichte. Alle Wege Gottes mit Naaman, seine Not, sein Aussatz, sein Irrlaufen, sein Zorn und das Zureden der Knechte, alles Wege Gottes mit ihm, liefen auf diesen Augenblick zu, wo er dies Bekenntnis ablegt, vor dem Elisa. Meine Freunde, alle Wege Gottes mit unserem Leben laufen darauf hinzu, dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Bald mit Lieben, bald mit Leiden kamst du, Herr mein Gott, zu mir, dir mein Herz zu bereiten, ganz mich zu ergeben dir, dass mein gänzliches Verlangen möge an deinem Willen hangen. Tausendmal sei dir, großer König, Dank dafür. Bald mit Lieben, bald mit Leid. Gottes Wege mit seinen Kindern führen, vorlaufende Gnade, wirklich, das ist so, führen dahin. Aber nun muss ich den nächsten Punkt nehmen. Nun bietet dieser, das dritte, was ich Ihnen zeigen möchte, ist, abgestiegener Mann, das herrliche Bekenntnis, dies Wörtlein, er wollte nicht. Er wollte nicht. Doch Naaman ist so voll Freude und Dankbarkeit, dass ihm so groß widerfahren ist. Er ist dem geoffenbarten Gott begegnet und geheilt worden. Er kann wie Jakob sagen, ich habe den Herrn von Angesicht gesehen und meine Seele ist genesen. Verstehen Sie, ist nicht bloß die äußere Heilung, an dem Abgestiegensein merken Sie, da ist innerlich was vorgegangen. An dem Bekenntnis merken Sie, da ist innerlich was vorgegangen, nicht? An diesem Aufräumen, über Bord werfen aller bisherigen Anschauung, ist innerlich was vorgegangen. Meine Seele ist genesen. Und ist er so glücklich, da ist man auch glücklich, wenn die Seele genesen ist, dass er jetzt dem Mann, der ihm den Weg gezeigt hat, gern was Gutes tun möchte. Er hat ja, das hatten wir vorher gelesen, Riesenmasse Geschenke hinter sich her geführt. Das stand hier in Vers 5. Er nahm mit sich 10 Zentner Silber, 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider. Ich sagte Ihnen, dass eine liebe Frau es ausgerechnet hat, aber jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, wie es war. Es waren also über eine halbe Million Geld, nicht? Eine Menge Geld. Und das möchte er jetzt dem Elisa schenken. Nimm den Segen von mir, sagt er. Nein, sagt er Elisa, nein. Aber ich bitte dich, er bat ihn, er wollte nicht. Nun muss ich sagen, Elisa hätte das doch ruhig annehmen können, was für sie nicht wollte. Da waren doch überall diese Prophetenschulen, hatten wir gehört, diese Johanneums, diese, dafür das doch nehmen können, da war der arme Schlucker. Nicht? Hätte sie Mission schenken können, obwohl für die Welt oder was, nicht? Wenn Sie mir 700.000 Mark geben, ich kann sie unterbringen, garantiere ich Ihnen für, nicht? Also Elisa sagt, nein, er wollte nicht. Das ist ja nun merkwürdig. Warum eigentlich nicht? War er ein Mann, der sich nicht schenken lassen konnte? Es gibt so Typen, können sich nicht schenken lassen, nicht? Das sind eigentlich nicht sehr angenehme Leute, die sich nicht schenken lassen können. Nicht? Wenn man sie bloß mal eine Tasse Kaffee einlädt, dann sagen sie gleich, wie mich revanchieren. Furchtbar. Wissen Sie, überlegen sich mal, ob sie sich was schenken lassen kann. Man ist dann ein Schuldner des anderen. Und das erlaubt unser Hochmut nicht, nicht? Erlaubt der Hochmut nicht, dass man Schuldner des anderen ist. Warum kann man Liebe nicht annehmen? Ich muss sagen, das ist für Christen wirklich eine kleine, ich rede jetzt nicht davon, dass Leute auch gibt, die nur erben wollen und sich darüber schenken lassen wollen. Aber die sitzen meistens nur einmal oder zweimal in der Bibel, schon sind sie wieder verschwunden, nicht wahr? Sie merken, dass nichts zu erben ist. Wir haben ab und zu so Besuche gehabt, ja. Ich verstehe, ich glaube, dass das beim Elisa nicht der Fall ist. Und ich will Ihnen sagen, warum. Als der Herr ihn einst in der Hungersnot wegschickte, das ist in Kapitel 4, nicht? Da kam er zu einer armen Witwe, und sagte der, nein, das ist verkehrt gesagt. Er kam in Sunem zu einer Frau und die hat ihm eine Kammer hergerichtet. Eine ganze Kammer, erinnern sich, eine bretterne Kammer eingerichtet. Und hat sich das gern schenken lassen. Er war furchtbar berührt von der reichen Frau, dass sie in ihrem Hause ihm ein Zimmer einrichtet. Mit Einrichtung war nicht furchtbar luxuriös. Steht nichts davon, gekachelte Bad, aber immerhin, nicht wahr, da ist ein Leuchter drin, war ein Stuhl und Bett, und das hat sich der Elisa gerne schenken lassen, dass er jetzt so ein Quartier in Sunem hatte. Er konnte sich also was schenken lassen. So hochmütig war er nicht. Das ist also nicht der Grund, dass er den Naaman abfahren lässt. Warum? Man könnte sagen, dass der Elisa ein Asket ist und sagt, ich kann so reich, wie man nicht braucht. Propheten liefen mit Heeren im Mantel und nicht in Maßanzügen. War er ein Asket? Ich glaube nicht. sondern ich glaube, es ging dem Elisa, wenn ich die ganze Geschichte zusammennehme, wie dem Apostel Paulus, der mal sagte, ich kann hoch sein und kann niedrig sein. Da hatten die Leute in Philippi ihm ins Gefängnis nach Rom ein großes Liebegabenpaket übersandt. Ganze Kisten. Und da hat er gesagt, danke. Nehme ich gerne an von euch. Aber es ist nicht nötig. Wenn ich nichts habe, macht mir es auch nichts. Ich kann hoch sein und kann niedrig sein. Ich glaube, dass die Stellung von diesen Propheten war. Wenn ihm eine Frau eine nette Kammer einrichtet und ein gutes Essen bringt, nahm er es an. Und wenn er ein armer Mann war, war es auch recht. Der Argument dabei stehen bleibt, ist eine große Sache, frei sein vom Irdischen, nicht? Es dankbar annehmen können, wenn Gott es einem gibt, aber nicht verzweifeln, wenn er es einem wegnimmt. Ich kann hoch sein und kann niedrig sein. Das ist ein schönes Wort. Dahinter steckt also eine ganze Weltanschauung wirklich, nicht? Ich kann hoch sein und kann niedrig sein. Und ein anderer Satz des Paulus, soll mich nichts gefangen nehmen. Nein, ich glaube, daran lag es nicht, da hätte Elisa das ruhig annehmen können. Warum nahm er es nicht an? Meine Freunde, wir sind an einer ganz wichtigen Stelle. Elisa hat Wegweiser sein dürfen. Das denn der Ehemann die Barmherzigkeit des Gottes Israels erfuhr. Und die erfährt man nur aus Gnaden. Da wird nichts bezahlt und nichts gekauft und nicht hinterher was gut gemacht. Elisa will in aller Deutlichkeit predigen, was Paulus im Römerbrief predigt. Was man bekommt von Gott, das geschieht aus Gnade. Das Ganze ist eine unerhört eindrückliche Gnadenpredigt. In Römer 11 sagt Apostel Paulus, wer hat denn Gott etwas geliehen oder geschenkt, das ihm wieder vergolten werden müsste? Da sagt er, du kannst ihm nicht schenken und ihr werdet nicht vergolten, sondern er kann dich nur aus Gnaden beschenken. Du hast nie ein Recht. Und das will Elisa deutlich machen. Du hast vorher diese Barmherzigkeit Gottes nicht kaufen können. Und du kannst jetzt nicht ihm gewissermaßen Dankopfer bringen, indem du dein Propheten beschenkst. Es ist alles Gnade. Das macht er so ganz deutlich, dass er nicht einen Pfennig annimmt, nicht im Feierkleid, nicht im Dukat und nichts. Und lass mich dabei stehen bleiben. Das ist für uns sehr schwer zu verstehen. Aber das müssen wir lernen. Darum geht's. Es hat mich so erschüttert, dass mir unendlich viele Leute gesagt haben, das war die schönste Testings-Ruhkonferenz. Ich habe, der Techtmeier schrieb mir, du hast jedes Mal gesagt, war die schönste. Und ich habe immer gesagt, nee, es waren alles schön. Aber diesmal gebe ich dir recht. Und warum war sie schönste? Ich glaube, weil das Thema war, die Gnade bricht durch. Das ist das Herrlichste, wenn im Leben eines Menschen die Augen aufgehen für Gnade. Gott bietet uns die Gnade heute an in Jesus, dem gekreuzigten, für uns gekreuzigten Heiland. Paulus braucht diesen Ausdruck, dass die Gnade uns angeboten wird. Im Petrusbrief kommt dasselbe Wort vor, dass die Gnade uns angeboten wird. Wenn ich Vergebung der Sünden habe, durch Jesu Blut, da kann ich nichts dazu tun. Ich kann nichts dazu tun. Ich kann sie nur annehmen. Natürlich annehmen muss ich. Meine Mutter pflegte zu sagen, mal Schritt, was der Mensch tun kann, wenn ich meine kleinen Kinder als gefüttert habe, das war schwierig, das Maul hören sie wenigstens aufmachen. Verstehen Sie? Wenn sie ein Brei haben, das Maul hören sie auf, das müssen sie. Das heißt, ich muss vor ihm als Sünder stehen, nicht? Aber dann kann ich vergeben, der Sünder, dass der Heiland für mich starb, dass sein Blut mich reinmacht von einer Sünde, dass er einfach ablegen darf, dass sie liquidiert wird, das kann ich mir nicht verdienen. Das kann ich mir nicht verdienen. Deshalb ist es mir so interessant, dass wenn ich Hausbesuche mache und rede mit draußen stehenden Leuten von Gott, dann fangen sie sofort an von ihren Verdiensten. Wissen Sie, wir sind eine christliche Familie. Und wissen Sie, wir haben mit der Polizei nie was zu tun gehabt. Und auf einmal fangen sie an, ihr kleinen Werk auf den Tisch zu legen, als wenn man damit was verdienen könnte. Ich kann nur sagen, jetzt haben sich alle Türen versperrt. Wenn sie das doch mal wegwischen wollten, und wollten sagen, Gottes Zorn ist mit Recht über mir. Es ist kein Gebot Gottes, die ich übertreten habe. Dann wären sie am richtigen Weg. Dann wären sie am richtigen Weg. Vergebung der Sünden kann ich nur geschenkt kriegen aus Gnaden. Die Reinigung von dem Aussatz kann deiner Ehemann nur geschenkt kriegen. Lass deinen verfluchten Dukaten zu Hause. Die hättest du nicht mitnehmen müssen. Der Gott Israels verschenkt nur was oder man kriegt nichts. Lieben Freunde, und zwar im geistigen Leben ist alles aus Gnaden. Darf ich Ihnen sagen, auch die Heiligung unseres Lebens. Wie lange habe ich mühevoll gerungen, heißt in einem Lied, gesäufst unter Sünde und Schmerz. Das ist von einem Menschen, der Jesus gehört. Doch als ich mich ihm überlassen, da strömte der Friede mein Herz. Dass ich von irgendeiner Sünde loskomme, das kann ich nicht. Da kann man sich totsappeln, man kommt nicht los davon. Aber er kann mir schenken, Jesus. Dass mein Leben erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Das kann ich mit Wein und Flehen nicht erreichen. Aber er kann mir schenken und will mir schenken. Wenn wir doch viel ärmer wären, dass er uns beschenken könnte. Mit Vergebung und mit Heiligung, ja auch dies, mit Heiligung unseres Lebens. Alles ist Gnade. Nicht wahr, wenn der Bruder Kutscher eben sagt, ich bin so oft so feige, ich möchte Bekenntnis ablegen, es geht uns allen so. Jetzt können wir uns selber die Sporen geben, sagen, nächstes Mal werde ich aber hinstehen. Und das wird wieder nicht. Das wird wieder nicht. Das ist Gnade, wenn er mich seinem Zeugen macht. Nicht? Ich darf ihn darum bitten und darf mich ihm zur Verfügung stellen. Sehen Sie, darum ist im Christenstand keine Quälerei. Solange ich irgendwas leisten muss, ist immer Quälerei da. Nicht? Wenn ich mein Leben heiligen soll, wenn ich Bekenntnis mache, das ist alles Quälerei. Wenn ich mich meinem lebendigen Heiland mit seinen Nägeln machen überlassen darf und er schenkt mir, was ich brauche, fürs Geistliche und fürs Irdische, das ist ein gutes Leben. Das ist Evangelium. Wer hat ihm zuvor was gegeben, das er wieder erstatten möchte? Na, Ehemann, lass deine ganzen Maultierlasten von Gold und Edelstein weg. Er wollte nicht. Jetzt darf ich noch ein letztes Ihnen zeigen, ich komme nicht annähernd durch, aber so eine wundervolle Geschichte. Eine seltsame Bitte in Vers 17. Eine seltsame Bitte. Da heißt es, da sprach Naaman, möchte deinem Knecht nicht gegeben werden, dieser Erde eine Last, so viel zwei Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern und Brandopfer tun, sondern dem Herrn. Ich erinnere mich, dass ich als Theologe folgende Auslegung hörte. Als Heide war der Mann überzeugt, dass jedes Land seine Götter hat. Das glauben die Heiden. Diese Götter sind an die Landschaft gebunden. Das glauben die Heiden. Und nun glaubt er an den Gott Israels. Und da dieser Gott Israels gebunden ist an den Boden Israels, will er Erde mitnehmen und die in seinem Garten ausbreiten, damit er da auf dem Boden Israels den Gott Israels anbeten kann, der ja, meine Freunde, also ich glaube nur Theologen können auf so einen Wahnsinn verfallen. Verzeihen Sie, ich bin selber einer. Glauben Sie solch einen Unsinn von einem Manne, der gerade bekannt hat, es ist kein Gott in allen Landen. Da hat er sich losgemacht von dem Glauben der Lokalgötter. Das hat er auch über Bord gekippt, den Glauben, dass jedes Land seine besonderen Götter hat, die an die Landschaft gebunden sind. Dieser Mann, der eben bekannt hat, es ist kein Gott in allen Land, außer dem Gott Israel, der sollte zwei Minuten später sagen, ich muss da aber Erde Israels haben, damit ich darauf opfern kann. Das ist ja Unsinn. Nein, meine Freunde, das ist was ganz anderes. Ich bin überzeugt, im ersten Mal bin ich überzeugt, dass er die Erde nicht wollte, um darauf einen Altar zu bauen, sondern dass er die Erde wollte, um daraus einen Altar zu bauen. Denn die Altäre wurden oft aus Erde gemacht, nicht nur aus Stein. In Israel war alles Holz mit Erz überzogen. Man hat oft die aus Erde gemacht, diese Altäre, und dann mit Stein umkleidet. Sondern ich glaube, dass hier gar nichts anderes ist als glückliches Israel, mit dem dieser lebendige Gott einen Bund gemacht hat. Und nun hat er mir die Barmherzigkeit auch erzeigt. Ich muss ein Denkmal dieser Tage haben. Ich muss ein Denkmal dieser Tage haben. Darum baue ich mir einen Altar aus der Erde Israels. Mehr ist hier nicht dahinter. Aber das ist mir sehr wichtig. Der Mann kennt sein eigenes Herz, wie vergesslich es ist, wie schnell geistliche Eindrücke verblassen. Er weiß von sich selber, heute stehe ich ganz unter der Gnade dieses Gottes, aber wie es ist in dem Jahr, wie viel ich da verblasse, nicht? Und er ist ganz allein im Heidenland, da ist kein Elisa zu Hand. Da hat er als einzige Ansprache, der einzige Mensch, der versteht, ist die kleine Sklavin, mit der er ohne sie allzu sehr einlassen kann. Nicht? Das ist das Einzige. Die er auch nicht nach Hause schicken möchte, wahrscheinlich als Glied Israels. Und da will er sich selber jetzt diesen Altar aus der Erde Israels hinstellen. Zum Zeichen für sich selber. Der Gott, der mit Israel einen Bund gemacht hat, hat mich den Heiden angenommen, hat mich den Heiden in seinen Bund reingenommen, hat mir Barmherzigkeit erzeigt, hat äußerlich und innerlich mich geheilt, meine Seele ist genesen, ich will mir ein Zeichen und Denkmal machen. Es ist sehr gut, wenn wir das für uns selber mal denken. Wir können uns nicht Altäre in unsere Gärten machen, manchmal haben wir auch gar keinen. Aber vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ach, manchmal treffe ich so alte Jugendvereinler. Na, sag ich, wie ist denn? Ah, sagen sie dann, war die schönste Zeit meines Lebens da im Weigelhaus. Na, und heute? Nichts mehr, nicht? Nichts mehr da. Hätten sich doch so ein Altar in ihrem Garten gebaut, ja? Aus der Erde Israels, verstehen, wie ich meine? Wenn es bloß ein Liederbuch wäre, was sie auf den Nachttisch gelegt hätten, so. Vielleicht wäre einiges besser im Herzen geschrieben drin. Es verblasst so schnell, der Teufel nimmt es gern weg. Der Herr Jesus hat ein Gleichnis gesagt von Seemann, der sät etliches, fiel auf dem Weg und die Vögel nahmen es weg. Lassen sich den Segen, den sie da und dort bekommen, die Eindrücke, nicht wegnehmen. Wir haben vielleicht ein schreckliches Erlebnis in meinem Leben gehabt. Ich sehe einen sitzen hier, von dem ich weiß, dass er hart am Tode war. Er sähe es nicht hier, wenn er nicht am Rand der Ewigkeit gestanden, in einem dollen Schock gekriegt hat. Jetzt in der Bibelstunde. Wird er in 2 Jahren noch unter uns sitzen. Nicht? Verstehen Sie, wie ich meine? Doch. Na, Ehemann will sich die geistlichen Impressionen selber festnageln, indem er Erde Israels mitnimmt. Aber nun muss ich nächstes Mal, da kommt so eine Gewissensfrage von ihm, die kann ich nicht so zwischen Tür und Angel besprechen.